Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 25. März.
Wir fragen uns, wie können wir diese Ostertage zu einer Ruhephase entwickeln? Und deshalb sollen der 1. April, Gründonnerstag also, und der 3. April einmalig als Ruhetage definiert werden, also eine erweiterte Ruhezeit zu Ostern. Es gilt damit an 5 zusammenhängenden Tagen das Prinzip, wir bleiben zu Hause.
So klang Angela Merkel, die Lockdown-Kanzlerin, als sie vor 2 Tagen nachts vor die Presse trat. Und gestern dann die große Osterruhe-Rückrufaktion.
Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen, dass Sie heute Mittag so kurzfristig Zeit gefunden haben, hierher zu kommen. Ich habe mich zu diesem kurzen Pressetermin entschlossen, weil ich heute Vormittag entschieden habe, die notwendigen Verordnungen für die am Montag vereinbarte zusätzliche Osterruhe, also die Ruhetage am grünen Donnerstag und gar Samstag, nicht auf den Weg zu bringen, sondern sie zu stoppen.
Sie fand ihre Idee einer österlichen Quarantäne zwar immer noch ganz gut, aber die Idee erwies sich als nicht durchführbar. Die Kanzlerin hatte sich im Geflecht der Gesetze, Verordnungen und der föderalen Zuständigkeiten verheddert.
Viel zu viele Fragen, von der Lohnfortzahlung durch die ausgefallenen Arbeitsstunden bis zu der Lage in den Geschäften und Betrieben, können, das haben die Beratungen der letzten 24 Stunden gezeigt, jedenfalls in der Kürze der Zeit, nicht so gelöst werden, wie es nötig wäre.
Da half nur noch der Rückwärtsgang mit angeschlossenem Kanzlerinnen-Kotau.
Gleichwohl weiß ich natürlich, dass dieser gesamte Vorgang zusätzliche Verunsicherung auslöst. Das bedauere ich zutiefst und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung.
Und da man ja auch mit einer schön vorgetragenen Entschuldigung Sympathiepunkte sammeln kann, wird sie an dieser Stelle noch deutlicher.
Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Denn am Ende trage ich für alles die letzte Verantwortung qua Amt.
Alle sprechen jetzt von Respekt und das ist auch richtig so. Aber in Wahrheit handelt es sich auch um die Flucht in die Entschuldigung. Denn das eigentliche Problem ist ja nicht der Gründonnerstag. Das Problem ist die Impfstrategie, die nicht funktioniert. Das Problem sind die über 70.000 Corona-Toten, viele auch deshalb. Das Problem sind die Grundrechtseingriffe und das Verweigern einer Öffnungsperspektive für den Einzelhandel, die Gastronomie und das Kulturleben. Eigentlich ist die Vertrauensfrage im Volke aufgeworfen für sehr viele im Lande. Aber nicht für Sie, wie sie gestern Abend im ARD-Brennpunkt versicherte.
Nein, das werde ich nicht tun.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Wie reagiert eigentlich die Unionsfraktion auf den Rückzieher der Kanzlerin? Unsere Hauptstadtredaktion hat dazu die Stimmen der Parlamentarier und Parlamentarierinnen eingesammelt.
Die Ministerpräsidentenkonferenz ist für mich kein taugliches Gremium zur Pandemiebekämpfung. Das sehen wir jetzt nach einem Jahr und das müssen wir auch ändern.
Ich spreche mit dem Rostocker Oberbürgermeister Klaus Ruhe-Matzen über seine Corona-Strategie, die so ähnlich wie die Tübinger Strategie auf Testen und Testen und Testen setzt und damit eine Öffnung von Einkaufszentren, Theatern und auch den Außenbereich der Gastronomie ermöglicht hat.
Wenn der Bürger doch schon irgendwann versteht, egal wie die Situation ist, die Antwort ist immer die gleiche, dann macht er nicht mit. Und wir brauchen Mitmacher.
Außerdem berichtet unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski über stillgelegte Autowerke in den USA. Und wir erfahren, welche positive Auswirkungen die Corona-Pandemie auf das Leben von Tagesschau-Sprecherin Judith Rakers hat. Außerdem, wir wundern uns über die Norweger, die sich bedroht fühlen und deshalb jetzt 4 Milliarden schwere U-Boote bauen lassen. Und wir nehmen Bahnchef Rüdiger Lutz mal kurz in den Arm, weil er dieses Jahr nicht die von ihm erhoffte Gehaltserhöhung bekommen wird. Die Entschuldigung der Kanzlerin halt nach, auch im hohen Norden des Landes. Klaus Ruhe-Matzen ist der Oberbürgermeister von Rostock. Er ist gebürtiger Däne, er ist parteilos, er ist eigentlich Unternehmer und damit gar kein Berufspolitiker. Und auch sonst geht der Mann eigene Wege, gerade in der Corona-Pandemie. Sein Rostocker Plan hat 7 Punkte. Mit Hilfe von Tests, einer Nachverfolgungs-App namens Luca und einem gesunden Vertrauen in die eigene Bevölkerung werden hier oben im Norden Dinge ermöglicht, die es woanders gar nicht mehr gibt. Shopping zum Beispiel, Sport im Freien und sogar Theater. Ich habe ihn angerufen und mit ihm gesprochen über Vernunft und über die Denkfehler der Berliner Politik. Einen fröhlichen guten Morgen nach Rostock und ich begrüße ganz herzlich Klaus Ruhe-Matzen.
Schönen guten Morgen.
Herr Matzen, Sie sind ja kein Freund des Dauerlockdowns offenbar, denn bei Ihnen in Rostock, da kann man einkaufen gehen und offenbar auch ins Theater. Fußball gibt es sogar auch, Fußball-Profispiele veranstalten Sie da. Wie geht das mitten in der Pandemie?
Na, ich glaube, das geht damit, dass man gute Konzepte hat, Hygienekonzepte, Testkonzepte, eine Strategie, ja, eine Öffnungsstrategie, dass man miteinander verbindlich vereinbart und dann auch aneinander glaubt. Also wenn mein Gesundheitsamt sagt, so ist das sicher, so kann man das machen, dann stehe ich auch dazu und dann finde ich, dann sollen wir auch den Leuten diesen Weg aufzeichnen.
Wie geht das ganz konkret beim Shoppen? Normalerweise würde man sagen, da sind Sonderverkäufe und Angebote und da wird es voll im Laden. Das müssen Sie ja in irgendeiner Weise regulieren. Wie tun Sie das?
Da war uns wichtig, dass die digitale Nachverfolgung möglich war, zum Beispiel mit Hilfe eines Apps, der Luca-App, und die Geschäfte dazu zu bringen, dass sie Menschen quasi registrieren, die rein und rauslaufen. Wie geht das? Ja, das Interessante, und das ist vielleicht für viele wichtig zu wissen, Rostock hat jetzt seit knapp 3 Wochen alle Geschäfte auf und es ist nicht der zu erwartende wahnsinnige Anströmung. Wir haben das Kundenverhalten von Menschen über Monate verändert. Es ist zwar auf, es ist auch hin und wieder ein bisschen was los, aber mit den richtigen Konzepten bleiben die Menschen auseinander. Und ich habe es ja schon immer gesagt, bin auch bis heute davon überzeugt, in ein Schuhgeschäft wird sich keiner anstecken, wenn man einen Plan hat, wie man das Ganze gestaltet. Es ist nun mal nicht überrannt. Und im Audi-Autohaus ist es auch so, da konnten sie die ganze Zeit ihr Wagen zum Reparieren hinbringen, aber keins kaufen im Verkaufsraum. All das ist nicht sinnvoll. Und was nicht sinnvoll ist, setzen die Menschen nicht mehr mit vollen Vernunft um.
Die Kanzlerin hatte sich ja für die Ostertage was ganz anderes für uns überlegt und dem doch, eher verheimlichenden Begriff der Osterruhe verbarg sich doch so ein Osterlockdown. Was haben Sie gedacht, als die Kanzlerin gestern dann vor die Medien und vor den Bundestag trat, um dieses Konzept wieder einzukassieren, garniert mit einer persönlichen Entschuldigung?
Ja, was habe ich gedacht, als ich auf einmal auf mein Telefon sah, es gibt wieder einen Rückkehr von dem Ursprungsbeschluss, war ich natürlich ziemlich überrascht, muss ich gestehen, weil jetzt habe ich die letzten 48 Stunden gefühlt versucht zu schauen, wie kriege ich jetzt den Rostocker Plan mit untergebracht in den neuen Gesetze und Verordnungen. Und das war dann quasi über Bord geworfen, als ich dann sah im Fernsehen, dass Frau Dr. Merkel, unsere Bundeskanzlerin, sich in doch in ziemlich deutlicher Sprache dafür entschuldigt hat, war ich etwas überrascht und ein Stück weit auch, hatte ich nicht ein sehr gutes Gefühl, weil hatte quasi schon fast den Gedanken, ob sie gerade einen Rücktritt macht, was ich nicht schön fand. Und ich muss auch sagen, ich empfinde es jetzt nicht, bevor es umgesetzt ist, zu sagen, okay, das ist, was wir diskutiert haben, das war das, was wir wollten. Und wir sind jetzt zu der Kenntnis gekommen, das ist nicht so. Für mich war das zu viel, das Entschuldigen.
Sie sind ja Däne und sind Oberbürgermeister einer deutschen Stadt jetzt. Ist da ein deutsches Element für Sie zu erkennen?
Also auf jeden Fall war ja ein Element, weil was Frau Dr. Merkel gesagt hat, und das da habe ich natürlich ganz genau hingehört, sie hat jetzt gemerkt, nachdem das beschlossen war, dass jemand sagt, wie machen wir das eigentlich mit dem Ferien- oder Urlaubsgeld oder Stundenbezahlung und dies und jenes und all diesen Fragen. Und da kam mir dieses, was ich hier selber erlebt habe, ich sage, ich möchte gerne ein Testzelt. Und um impfen zu können, beziehungsweise hier Tests abzuziehen in der Stadt, zu hören, nee, das geht nicht, dann müssen wir das, dann müssen wir ausschreiben, dann müssen wir mindestens die und die alle kontaktieren. Ja, und wer soll das denn nachher betreiben? Sage ich, ja, das kann doch der Deutsche Rote Kreuz oder jemand anders. Nee, da müssen wir die erstmal alle abfragen. Also man merkt ganz schnell, wir haben ein Problem, dann lösen wir das so, dann kriegen Sie 10 neue Probleme. Dann suchen Sie dann 10 Lösungen und dann stellen Sie fest, für jede dieser 10 Lösungen gibt es ja 10 neue Probleme, also haben Sie am Ende 100 Probleme und denken irgendwann, na komm, ich glaube, ich bleibe bei meinem Ursprungsproblem, das war leichter. Ein bisschen habe ich das jetzt auch aus der Erklärung rausgehört. Man hat also irgendwie versucht, einen Weg zu finden, was müssen wir jetzt tun, und erst im Nachhinein gemerkt, ja, da kommen aber eine ganze Menge Leute mit Bedenken um die Ecke. Und die hat mir da in dem Sinne schon sehr, sehr leid getan, weil, wie gesagt, das ist, glaube ich, das, was wir im Alltag alle erleben. Wir müssen diesen riesen Tanker, Deutschland irgendwann mal jetzt im Hafen reinbringen, in die Werft und den umbauen zum Schnellboot.
Was ist Ihre Erklärung dafür, dass die bisherige Merkel-Strategie Lockdown nach Lockdown nach Lockdown nicht funktioniert, obwohl die Menschen sich weitestgehend, gefühlt jedenfalls, daran halten? Steigen die Zahlen, und zwar die der Infektionen und die der Toten? Was ist aus Ihrer Sicht der Kern vom Kern für das Scheitern dieser Strategie bislang?
Das fehlende Angebote. Also Gebot und Verbot funktioniert nur eine gewisse Zeit. Wir müssen irgendwann die Leute mitnehmen und sie ein Angebot machen. Wir müssen in eine dunkle Zeit, müssen wir Kerze hochhalten, ein Licht sein, ein Wegweiser. Einfach die Leute begeistern und mitnehmen. Wir dürfen denen die Kerze nicht auspusten. Und der Bruch war, glaube ich, das erste Mal, als immer von uns allen erzählt wurde, unsere Zielsetzung ist, dass wir eine Inzidenz von 50 schaffen. Kurz bevor wir da waren, wurde dann gesagt, ja, vielleicht eher 35. Da hat die Mut aufgehört. Und es kommt das große Problem. Die Mobilität war vor einem Jahr beim Lockdown etwa 60%. Am Ende der letzte Lockdown war sie dann angelangt durch dieses Umschwanken in der Zielvorgabe bei 90%. Also quasi ein normales Leben, obwohl wir es Lockdown genannt haben. Dann ist der Effekt weg und trotzdem ist der Lockdown da. Das heißt, wir haben irgendwo ein Stück weit trotzdem, ich sag mal, ja, im Grunde genommen kommen wir ja vom Land der Denker und Lenker zu Schließer und Henker. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Thema, das machen die Bürger einfach nicht mehr mit, wenn in ihr direkten Umfeld Menschen ihre Firmen verlieren, ihre Arbeitsplätze verlieren. Und dann nicht zu erfahren, dann machen wir das, dann machen wir jenes. Damit kommt man noch als Mensch viel eher klar. Und ich glaube, da hat es einfach gefehlt.
Mir gefällt das mit Ihrem Licht sehr gut, aber aus Ihren Worten höre ich, dass Eigenverantwortung und auch eine Selbstmotivation ganz wichtiger Schlüssel sein können. Kommt da bei Ihnen als ehemaliger Unternehmer, Sie sind ja parteilos, kein Berufspolitiker, auch dieses Unternehmergehen durch, in diesem Ansatz Pandemie anders zu bekämpfen?
Naja, zumindest kommt bei mir, dass ich keine Minute ruhe, dass ich ständig überlege, was kann ich jetzt wie optimieren, wie können wir jetzt, wir überlegen hier, dass wir Testzentren in unseren Sparkassenfilialen eröffnen, dass wir Weihnachtsbuden aufstellen.
Aber Sie trauen den Menschen ja offenbar auch mehr zu, Herr Madsen, Sie trauen den Menschen ja offenbar mehr zu, als dass Sie ihnen nur was wegnehmen.
Genau, weil ich der felsenfeste Überzeugung bin, dass wenn ich ihnen den letzten Mut nehme, die letzte Kerze auspuste, dann machen sie nicht mehr mit. Und wer nicht mitmacht, wer aussteigt, der ist für mich viel gefährlicher als den, den ich mitnehme, den ich motiviere. Wenn der Bürger doch schon irgendwann versteht, egal wie die Situation ist, die Antwort ist immer die gleiche, dann macht er nicht mit. Und wir brauchen Mitmacher. Wir müssen verstehen, wir, jeder für sich mit unseren Handeln und Tun, sind dafür verantwortlich, wie es mit dieser Pandemie weitergeht. Ansonsten haben wir von vornherein verloren. Und da möchte ich die Leute morgen Abend sagen, herzlich willkommen im Volkstheater. Passen Sie auf sich auf. Das wollen Sie doch behalten.
Denn was gibt's dort? Was wird dort gegeben bei Ihnen im Volkstheater? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau. Morgen Abend ist im Volkstheater ein Stück. Was es gibt, weiß ich noch nicht. Ich werde aber da sein, nicht um ins Theater mir das anzuschauen, sondern vorm Theater, ob alles gut und ordentlich läuft, ob die Testkonzepte läuft. Wir wollen ja Wissen generieren. Wir wollen für ganze Branchen, die Veranstaltungsbranche, für alle anderen Veranstaltungen ermöglichen und dann feststellen, wie viel Testkapazität braucht man, wie lange dauert das Ganze, funktioniert das ordentlich und dann können wir das ja wiederholen. Das ist völlig ungefährlich, wenn man das alles richtig und gut macht.
Dann wünsche ich Ihnen, Herr Madsen, und dem Rostocker Plan allen erdenklichen Erfolg, vielleicht auch eine Art Vorbildfunktion für andere Regionen in Deutschland, die diese Kerze und dieses Licht noch nicht sehen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ebenfalls vielen Dank.
Die aktuelle Corona-Politik ist zum Turbo für Politikverdrossene geworden. Die spontan verordnete Osterruhe geriet zum Fiasko. Die Kanzlerin musste sich korrigieren und räumte öffentlich erstmals Fehler ein. Die Union rutschte, das war vorher in den Umfragen, auf 26% ab. Und der Unmut wird in der Kanzlerinnenpartei erstmals nicht nur hinter den Kulissen geäußert. Mein Kollege Michael Bröker, der Chefredakteur von The Pioneer, hat sich in der Unionsfraktion umgehört und ein Stimmungsbild erstellt. Los geht's mit dem sächsischen Bundestagsabgeordneten Marian Wendt, der zwar Respekt äußert für das Eingeständnis der Kanzlerin, aber jetzt den Impfturbo an 7 Tagen fordert und eine bessere Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern, die wünscht er sich auch.
Ich glaube, das Hauptproblem ist eine kommunikative Frage. Wir sagen, ab Ende Dezember wird geimpft. Und obwohl wir wissen, dass gar nicht so viel Impfstoff da ist, wird natürlich kommunikativ etwas Großes aufgebaut. Da fährt ein großer Laster in eine große Halle, alle warten und dann kommen so zwei Packungen Impfdosen raus. Das geht natürlich nicht, sage ich mal so. Dann die Frage mit dem Test lief unglücklich in der Kommunikation. Und dadurch verfestigt sich ein Eindruck, hier läuft was schief in diesem Land. Und deswegen sind die Leute auch, ich kann das verstehen, irgendwo auf der Palme, die sind auf Brass. Und das bekommen wir natürlich artikuliert im Wahlkreis. Und das ist eine große Herausforderung, die Sachen richtig zu kommunizieren, die Sachen, die Leute mitzunehmen. Und wenn Dinge nicht klappen, das auch klar und offen und ehrlich anzusprechen, so wie es heute geschehen ist.
Die CSU-Bundestagsabgeordnete Andrea Lindholz geht mit dem Gremium der Ministerpräsidentenkonferenz, oft auch Corona-Kabinett genannt, hart ins Gericht.
Die Ministerpräsidentenkonferenz ist für mich kein taugliches Gremium zur Pandemiebekämpfung. Das sehen wir jetzt nach einem Jahr und das müssen wir auch ändern. Wir können nicht im Dauer-Lockdown verbleiben, sondern wir müssen sagen, welche Voraussetzungen vor Ort müssen erfüllt sein, damit man entsprechende Öffnungen vornehmen kann und wir müssen das System wieder ändern.
Die Bremer Bundestagsabgeordnete und örtliche Chefin der Frauenunion, Elisabeth Motschmann, wünscht sich einen pragmatischen und verantwortungsvollen Öffnungskurs statt die Dauerschleife im Lockdown. Wenn es nach ihr ginge, dann müssten wir Ostern an einem großen Tisch in der Außengastronomie sitzen können und mit der Familie im Ferienhaus an der Küste.
Es bleiben Wünsche offen. Mein Wunsch wäre, dass man da, wo die Inzidenzen niedrig sind, zum Beispiel an der Ostsee, dass man da auch in sein Ferienhaus fahren kann oder seine Ferienwohnung, dass man da am Strand mal in einem Café draußen sitzen kann. Mein Wunsch wäre darüber hinaus, dass die 1,2 Millionen nicht verimpften Dosen durch die Hausärzte schnellstmöglich und auch über die Feiertage verimpft werden. Mein Wunsch wäre, dass man die Bitte an die Kirchen zurücknimmt, dass sie möglichst keinen Gottesdienst feiern. Und mein Wunsch wäre auch, dass die Hausärzte nicht Formulare ausfüllen müssen, 7 Unterschriften leisten müssen für alle möglichen Nachfragen, sondern dass sie impfen können.
Und der 35-jährige Abgeordnete Kai Wittacker aus Baden-Württemberg. Vor seiner Zeit in der Politik war er Assistent der Geschäftsführung beim Weltmarktführer Herrenknecht. Der fordert schlicht ein stringentes Management in dieser Krise.
Also wichtig ist erstmal, dass man diese Osterruhe zurückgenommen hat, weil sie mehr Unsicherheit ausgelöst hat, als Vertrauen geschaffen hat. Das ist ein erster richtiger Schritt. Und dann gilt es, die Zeit zu nutzen, eine verbindliche Teststrategie aufzubauen. Und da möchte ich sehen, dass bei den Schulen zuerst möglichst jeden Tag getestet wird, damit der Präsenzunterricht auch wirklich stattfinden kann. Und wir das dann nach ähnlichem Modell auch bei allen Betrieben ausrollen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und dann kommt als nächster Schritt schnelleres Impfen. Auch da könnten wir besser werden, was die Terminvergabe angeht, was Exportstopp angeht, an Impfstoff, der in der EU produziert wird.
Fazit: Die Union ist in Aufruhr, auch wenn derzeit niemand die offene Meuterei wagt. Sie alle schauen auf Armin Laschet, den Mann mit der Bergmannsplakette seines Vaters.
Bevor ich hier hergefahren bin, hat mein Vater mir seine Erkennungsmarke als Glücksbringer mitgegeben. Er hat gesagt, sag den Leuten, sie können dir vertrauen. Heute geht es um sehr viel. Es geht um die für die Demokratie wichtigste Frage: Wem vertrauen?
Abends um 20 Uhr denken wir Deutschland neu. Jeden Montag bis Freitag in unserem Podcast-Format Der achte Tag mit ihrer Gastgeberin Aleph Duhan. Ausgewiesene Expertinnen und Experten verschiedenster Disziplinen präsentieren in dem achten Tag-Format ihre Ideen, wie sie unsere Gesellschaft verbessern können. Heute Abend spricht eine Frau zu uns, die Sie aus dieser Fernsehsendung sicherlich kennen.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau.
Judith Rakers ist Gesicht und Stimme der ARD-Tagesschau. Sie hat einen neuen Lebensabschnitt begonnen, über den sie ein Buch geschrieben hat. Sie ist aus Hamburg hinaus aufs schleswig-holsteinische Land gezogen und lebt dort mit Pferden, Hühnern und Gemüsebeet als Selbstversorgerin.
Ich bin jetzt kein Super-Öko geworden. Ich versuche das alles in Maßen zu machen. Also ich habe einen eigenen Brunnen, eine eigene Trinkwasserversorgung. Ich habe Warmwasser über Sonnenenergie. Ich habe hier ein kleines Kreislaufsystem im Garten. Also ich habe meinen eigenen organischen Dünger, den mein Pferd hier produziert und die Hühner. Ich ernte das, was ich essen möchte. Also was klimamäßig möglich ist in Deutschland, mache ich.
In unserem Podcast gibt sie jetzt sehr praktische Tipps.
Und deswegen habe ich in meinem Buch die Gemüsearten, ja, ich habe die unterteilt in Anfängergemüse, Gemüse für Fortgeschrittene und Gemüse für Leidensfähige. Anfängergemüse ist etwas wie Salat, Pflücksalat, Rucola, Radieschen. Da steckst du den Samen in die Erde, machst nichts weiter, außer dass es feucht genug ist. Und dann hast du nach 4 bis 6 Wochen eine verzehrfähige Frucht.
Sie können die Folge heute ab 20.15 Uhr, also direkt nach der Tagesschau in voller Länge bei uns auf thepioneer.de hören.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Und wir schalten nach New York zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Guten Morgen, Gabor.
Du berichtest heute von stillgelegten Autowerken in den USA und es hat ausnahmsweise mal nichts mit Corona zu tun, richtig?
Nee, nicht direkt zumindest. Es hat mit Chips zu tun, Gabor, beziehungsweise mit dem Mangel an Chips. Halbleiterchips sind nämlich unter anderem sehr wichtige Komponenten für Fahrzeuge und deren Infotainment-Systeme, Servolenkung und Bremsen. Der Chipmangel, der liegt wiederum an Corona. Autohersteller haben mit weniger Kunden gerechnet und haben ihre Produktion reduziert und dementsprechend weniger Chips bestellt. Gleichzeitig haben Millionen von Menschen, die gezwungen waren, von zu Hause aus zu arbeiten oder zu lernen, Geld in Elektronikgeräte gesteckt. Und deswegen haben Elektronikunternehmen vor allem die Chips nachgefragt, die noch da waren, um diese Nachfrage zu befriedigen. Und als dann die Autohersteller erkannt haben, dass die Leute immer noch Autos kaufen wollen, war es zu spät. Und jetzt stehen Millionen von Autos auf den Fabrikgrundstücken, fast fertig, bis auf die Computerchips, die sie dringend benötigen. Und GM stellt jetzt eben die Produktion unter anderem seiner mittelgroßen Pickup-Trucks aufgrund dieses ja anhaltenden globalen Mangels ein. Und das wird richtig teuer für GM. Sie gehen davon aus, dass die Chipknappheit dieses Jahr den freien Cashflow um 1,5 bis 2,5 Milliarden US-Dollar senken wird.
Und dann lass uns doch noch über das gute alte Kino sprechen. Die meisten von uns werden sich ja noch daran erinnern, da war was. Eine der großen Kinoketten der USA, AMC, hatte im Dezember noch mit der Aufnahme von Fremdkapital eine Pleite abwenden können und man wähnte sich sicher bis in diesen Sommer. Aber jetzt gab es einen herben Rückschlag für das Unternehmen. Sophie, erzähl uns mehr davon.
Gerne. Also natürlich hat ihnen die Pandemie zu schaffen gemacht und jetzt ist aber aktuell Disney schuld. Das Studio hat gestern angekündigt, dass die Filme Cruella und Black Widow jeweils gleichzeitig in Kinos und auf ihrem Streamingdienst Disney Plus veröffentlicht werden. Beide Titel werden gegen eine zusätzliche Leihgebühr von $30 bei Disney Plus eben erhältlich sein. Das ist natürlich super für die Zuschauer und auch für Disney Plus, aber für AMC und andere Kinoketten ist es denkbar ungünstig. Sie sind natürlich von der Pandemie eh schon angeschlagen. Du hast es erwähnt, AMC verfügt jetzt zwar über genügend Kapital, um bis 2022 überleben zu können, aber diese Kalkulation hat vorausgesetzt, dass die Kinos all die Filme, die jetzt eben neu anlaufen, exklusiv zeigen können. Die Aktien von AMC sind gestern um 16% gefallen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass die weltweiten Verteidigungsausgaben immer nur steigen und steigen. Trotz Corona-Krise wurden im vergangenen Jahr weltweit fast 2 Billionen Dollar fürs Militär ausgegeben. Und jetzt geht auch noch so ein kleines, friedliebendes Land wie Norwegen auf große Shoppingtour. Das Land kauft bei ThyssenKrupp immerhin das 4 U-Boote ein für 4,4 Milliarden Euro. Liebe Norweger, ihr seid nach dem Demokratieindex der Zeitschrift Economist das demokratischste Land der Erde. Ihr habt eines der besten Sozialsysteme im Universum und euer Staatsfonds investiert brav das Geld für die spätere Rente der Staatsbürger. Dann kommt noch diese atemberaubende Natur dazu, die Fjorde und die Lofoten. Von wem eigentlich fühlt sich Norwegen bedroht?
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass Bahnchef Rüdiger Lutz offenbar so dreist war, eine wuchtige Gehaltserhöhung zu verlangen. Heute ist Bahn-Bilanzpressekonferenz und da dürfte für das vergangene Geschäftsjahr ein Rekordverlust stehen von mutmaßlich 6 Milliarden Euro. Naja, mit einer guten Portion Menschenverstand ausgerüstet, hätte man ja vielleicht denken können, keine so tolle Lage, um über eine Gehaltserhöhung auch nur nachzudenken. Aber laut dem Wirtschaftsportal Business Insider hätte Bahnchef Lutz gerne einen kräftigen Schluck aus der Pulle genommen. Auf seinen 900.000 Jahresgehalt, so heißt es da, wollte er gerne 10% Aufschlag, also nochmal 90.000 on top. Der Aufsichtsrat hat das Thema, dank der Arbeitnehmervertreter muss man sagen, zumindest mal vertagt. Nun ist der Rüdiger Lutz natürlich deshalb sehr, sehr traurig. Und deshalb wollen wir ihn heute Morgen alle zusammen in den Arm nehmen und trösten. Extra für ihn geht jetzt Ariana Grande an den Start. No tears left to cry. Ich wünsche Ihnen einen gefühlvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.